ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Am Ende eines schwarzen Tages, wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter es nannte. Am Ende eines Tages, der nicht nur die bayerische Hauptstadt erschütterte. Wieder ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast, heute am Vormittag während einer Kundgebung, mitten in der Münchner Innenstadt. 30 Menschen werden verletzt, einige von ihnen schwer. Der mutmaßliche Anschlag verschärft 10 Tage vor der Bundestagswahl die Diskussion über Migration und Sicherheit in Deutschland. Der mutmaßliche Täter, ein Afghane, dessen Asylantrag abgelehnt worden war. Einzelheiten von Moritz Badschneider.
Etwa 500 Menschen versammeln sich am Abend in München. Nur wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Anschlag demonstrieren sie gegen politische Instrumentalisierung und Hetze, heißt es von den Organisatoren, darunter Gewerkschaften. Einer der Organisatoren ist Michael Jäger. Er war nur wenige Meter entfernt, als am Vormittag ein Auto in die Menschenmenge fährt.
Umgedreht und dann stand da halt direkt dieses Auto in der Masse. Drumherum ein Pulk GewerkschaftlerInnen, die versucht haben, es irgendwie am Weiterfahren zu hindern. Und nochmal drumherum 2 Dutzend Verletzte am Boden.
Mit diesem Fahrzeug ist der 24-jährige mutmaßliche Täter in die Menge gerast. Am frühen Abend beseitigen Polizei und Feuerwehr die letzten Spuren. Nur wenige hundert Meter weiter zeigen die Münchnerinnen und Münchner ihre Anteilnahme.
Man hat Angst und man kann das nicht begreifen, man kann das nicht glauben. Man schaut da geradeaus und denkt sich so, du hättest auch zu dem Zeitpunkt da sein können.
Gegen 10.30 Uhr bewegt sich ein Demozug durch die Münchner Innenstadt, begleitet von einem Polizeifahrzeug. Dann plötzlich
hat sich von hinten ein Fahrzeug genähert, ist aufgeschlossen zum Polizeifahrzeug, hat dann auf Höhe des Polizeifahrzeugs angesetzt zu überholen, hat dann beschleunigt und ist sozusagen in das Ende der Versammlung gefahren.
Die Polizei kann den Wagen schnell stoppen und setzt den mutmaßlichen Täter fest. Es handelt sich nach Angaben des bayerischen Innenministeriums um einen Afghanen, Ministerpräsident Söder vor Ort.
Es handelt sich wohl mutmaßlich um einen Anschlag. Darauf weist vieles hin. Alles Weitere muss noch ermittelt werden von einem afghanischen Staatsbürger. Alle Details werden wir klären, aber wir reagieren bei jedem so einem Anschlag besonnen. Aber ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst.
Der 24-Jährige hat laut bayerischem Innenministerium eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Hier im Münchner Süden lebt er. Bislang sei der Mann nicht straffällig geworden. Am Abend macht sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein Bild von der Lage. Sie dankt den hunderten Rettungs- und Einsatzkräften und spricht über Konsequenzen.
Es kann nicht sein, dass Menschen hierher in unser Land kommen und Straftaten begehen. Deswegen muss auch jetzt die volle Härte des Gesetzes greifen. Und wir müssen auch denjenigen sehr klar machen, wenn man in unser Land kommt und Straftaten begeht, schwere Straftaten, dann müssen die auch wieder ausgewiesen werden und auch in schwierige Länder.
Die Bayerische Zentralstelle für Terrorismus und Extremismus leitet jetzt die Ermittlungen. Von den 30 Verletzten kämpfen am Abend laut Behörden einige um ihr Leben, unter ihnen ein kleines Kind. Auch wenn die meisten Spuren jetzt beseitigt sind, der Schock in München sitzt tief.
Ja, und auch weit über München hinaus hat der Vorfall viel Bestürzung und Anteilnahme ausgelöst. Und auch wenn die genauen Hintergründe noch nicht klar sind, so kurz vor der Bundestagswahl reagieren die Parteien im Wahlkampf mit Forderungen nach Konsequenzen. Die politischen Reaktionen fasst Alexander Buttewig zusammen.
Eigentlich ist Olaf Scholz nach Fürth gekommen, um sich und den SPD-Anhängern hier Mut im Wahlkampf-Endspurt zuzusprechen. Doch die Stimmung im Saal ist gedrückt. München ist von hier nur knapp 2 Autostunden entfernt. Für den Kanzler ist klar, es braucht mehr und schnellere Abschiebungen, auch nach Afghanistan.
Es muss so sein und deshalb mache ich dieses Bekenntnis hier auch sehr klar. Dieser Täter wird nicht nur verurteilt, sondern auch zurückgeführt und wir werden weitere Transporte in das Land organisieren.
Seit der Machtübernahme der Taliban gab es einen Abschiebeflug nach Afghanistan. Das war im vergangenen Sommer. Seitdem versichert die Bundesregierung, dass sie an weiteren Rückführungen arbeite. Das Problem? Deutschland hat keine diplomatischen Beziehungen zu den herrschenden Taliban und ist deshalb auf andere Länder als Vermittler angewiesen. Unionskanzlerkandidat Merz äußert sich nur schriftlich und fordert, dass sich etwas ändern müsse, damit sich jeder in unserem Land wieder sicher fühle. Ändern will er unter anderem, dass künftig regelmäßig nach Afghanistan abgeschoben wird. Es ist eine der Forderungen der Union an die Bundesregierung, die Ende Januar auch mit den Stimmen der AfD beschlossen wurde. AfD-Chefin Weidel kritisiert die Union, die bislang nicht bereit sei, Anträgen der AfD im Bundestag zuzustimmen.
Wir wollen konsequente Abschiebungen von Illegalen, von Straftätern. Und es wurde alles abgelehnt von der CDU, CSU. Markus Söder muss einfach mal erklären, warum er über Jahre hinweg nicht gehandelt hat und warum dieser Mann überhaupt noch in unserem Land ist.
Doch der mutmaßliche Täter von München war kein Straftäter und auch nicht illegal. Er hatte eine Aufenthaltserlaubnis, war also nicht ausreisepflichtig. Der Vizekanzler spricht dennoch von einem Sicherheitsdefizit und fordert ein konsequenteres Vorgehen der Behörden.
Es bedarf einer umfassenden Sicherheitsoffensive, um diese Defizite zu schließen. Die Diskussion ist ja in Deutschland schon intensiv geführt worden. Der Wahlkampf verhindert wahrscheinlich jetzt das schnelle politische Umsetzen. Aber die Behörden müssen jetzt schon was geht tun.
FDP-Chef Lindner will, dass Deutschlands Entwicklungshilfe nur noch an die Länder gezahlt wird, die auch bereit sind, abgelehnte Asylsuchende zurückzunehmen.
Wir brauchen zum Beispiel auch Rücknahmeabkommen, zum Beispiel mit Afghanistan. Afghanistan erhält deutsche Entwicklungshilfe, also muss es auch Verantwortung für seine Staatsangehörigen übernehmen, die wieder in die Heimat zurückkehren müssen nach deutschem Recht.
Dreimal wurde der Wahlkampf von einem Anschlag erschüttert. Nach Magdeburg und Aschaffenburg, nun München. 10 Tage vor der Wahl.
Vertiefen wir das mal mit Holger Schmidt, unserem ARD-Terrorismus-Experten. Holger, inwieweit kann man denn in diesem Fall von einem Terroranschlag sprechen?
Also ich möchte eigentlich von gar nichts anderem sprechen, wenn wir uns die Bilder angucken und wenn wir uns vorstellen, wie das für die Menschen gewirkt hat, die auf dieser Kundgebung waren, und dann prescht da ein Auto rein und dann haben wir diese Zahl von Verletzten und diesen Schweregrad von Verletzten. Und ich glaube, dass das eine ganz gefährliche Debatte ist, dass wir dann immer überlegen, ist das jetzt juristisch Terrorismus? Das kann ich heute Abend auch nicht sagen, aber dass das eine zutiefst verstörende Tat ist und Terror ja zunächst mal Angst und Schrecken bedeutet, das ist offenkundig. Und ich glaube, da sind wir mitten in dem Problem drin, dass wir so sehr um Worte und Zusammenhänge streiten und nicht uns einfach darauf einlassen, das so zu nennen, wie es ist, und dann zu überlegen, ja, wo liegen die Probleme und wo liegen die Lösungen.
Es gab ja zunächst widersprüchliche Informationen. Was wissen wir denn gesichert über den Täter?
Dass er 24 Jahre alt ist, aus Afghanistan stammt und dass er ganz offensichtlich rechtmäßig in Deutschland war. Und wenn wir uns den Tag über die Berichterstattung so anschauen, zunächst hieß es von der Polizei auch und den Sicherheitskreisen, er ist nicht rechtmäßig hier und er ist straffällig geworden. Im Laufe des Tages stellte sich dann raus, nein, er ist rechtmäßig hier und er hat eine Arbeit gehabt und er durfte auch arbeiten. Und da sehen wir, glaube ich, ganz gut dran, dass es doch alles drunter und drüber ging. Man spricht bei der Polizei nach einem Anschlag oder einem Vorfall von einer Chaosphase, aber die hat sich so weit weitergetragen, dass dann auch in den ersten politischen Diskussionen diese Chaosphase weiterging. Ist, glaube ich, nicht so glücklich gelaufen und ich glaube, es ist eigentlich sehr viel besser, erstmal auf Ermittlungsergebnisse zu warten, bevor wir dann zur Bewertung kommen, weil sich dann genau auch diese Missverständnisse und diese immer weiter aufgeheizte Debatte auch ein bisschen sachlicher führen lässt, ist mein Eindruck. Aber natürlich bleiben die Bilder schrecklich.
Ja, und schon wieder sprechen wir von einem Tatverdächtigen aus Afghanistan. Welche Parallelen siehst du zu den anderen Anschlägen der vergangenen Monate?
Also wirklich auffällig ist natürlich, dass wir ausgerechnet ja auch heute über den Prozessauftakt am Oberlandesgericht Stuttgart sprechen gegen den Mann, der das Messerattentat in Mannheim am 31. Mai verübt hat. Und wenn wir uns die äußeren Fakten anschauen, auch aus Afghanistan, quasi gleich alt, quasi zum gleichen Zeitpunkt nach Deutschland gekommen als Minderjähriger. Und trotzdem wissen wir über den mutmaßlichen Attentäter von Mannheim sehr viel mehr als über den Mann, der heute das Auto gefahren hat. Und ich glaube, dass es einfach wirklich ratsam ist, die Ermittlungsergebnisse abzuwarten und einfach zu schauen, was lernen wir noch über diese Tat. Denn vieles von dem, was wir heute gehört haben, das ist schon sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite offensichtlich ein Auto als Waffe und auf der anderen Seite ein Mann, der arbeiten durfte und der auch ganz offensichtlich sein eigenes Fahrzeug da benutzt hat. Also es immerhin dazu gebracht hat, dieses Fahrzeug sich auch leisten zu können. Also ich sehe da noch sehr, sehr viele Fragen, aber eine sehr, sehr hysterische Debatte.
Holger, vielen Dank für deine Antworten dazu. Und zu den heutigen Ereignissen in München hat Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
War das jetzt Einzelfall Nummer 5? Nach den Einzelfällen von Solingen, Magdeburg, Mannheim, Aschaffenburg, jetzt München? Noch sind Fragen offen. Ja, Tatsache ist aber, es war ein weiterer abgelehnter Asylbewerber, der eine furchtbare Gewalttat verübt hat. Das fügt sich in eine Reihe von Einzelfällen. Damit lässt sich jetzt schon eines sagen: Gewalttaten durch Migranten sind ein politisches Problem. Es muss politisch gelöst werden. Leider wollen das immer noch nicht alle wahrhaben. Was der Bundeskanzler zur Tat von München sagt, dokumentiert abermals seine Sprachlosigkeit in der Migrationspolitik, seinen fehlenden Gestaltungsanspruch. Im Rahmen der Möglichkeiten müsse gehandelt werden, sagt Olaf Scholz. Was er dabei vergisst, die Möglichkeiten sind Teil des Problems und die bestimmt er, der Kanzler. Der Asylantrag des Täters von München ist vor 8 Jahren gescheitert. Seitdem lebte dieser Mann, Aufenthaltsrecht hin oder her, Duldung hin oder her, faktisch ein Leben in Ungewissheit. Ein Leben, das so in niemandes Interesse ist, auch nicht im Interesse des Betroffenen. Kanzler Scholz müsste heute sagen, wir werden die Möglichkeiten der Migrationspolitik ausweiten. Für mehr Grenzkontrollen, für mehr Abschiebungen, für Recht und Ordnung. Wer bleiben darf, bleibt. Wer nicht bleiben darf, wessen Asylantrag abgelehnt ist, der muss gehen. Das wäre im Interesse einer Gesellschaft, die kurz vor einer Bundestagswahl einer Zerreißprobe ausgesetzt ist. Stattdessen politische Sprachlosigkeit. Trotzdem läuft die Debatte heute anders als nach Solingen, Magdeburg und Mannheim. Aschaffenburg war die Wende. Der 5-Punkte-Aufschlag von Friedrich Merz im Bundestag hat die Union migrationspolitisch glaubwürdig gemacht. Das Problem ist jetzt, die politische Sprachlosigkeit des Kanzlers und damit der SPD dämpft die Hoffnung, dass sich nach dieser Wahl wirklich etwas tut. Deshalb die Bitte an SPD und Grüne: Wagt mehr Migrationspolitik.
Die Meinung von Achim Wendler. Und über die Themen, die die Bundestagswahl in 10 Tagen beeinflussen, wie etwa Migration und ihre Folgen, berichten meine Kollegin Jessie Wilmer und ich regelmäßig von dieser Stelle aus in den Tagesthemen. Aber um unterschiedliche Blickwinkel auf die Themen, die Deutschland aktuell bewegen, zu zeigen, sind Jessie und ich in den vergangenen Wochen kreuz und quer durchs Land gefahren. Für eine Reportage zur Bundestagswahl, die am kommenden Montag hier im Ersten laufen wird. Und Johannes Jolmes zeigt vorab einige Ausschnitte daraus.
Es herrscht Unruhe im Dorf bei Ravis in Bayern. Knapp 300 Einwohner, 128 Geflüchtete sollen dazukommen. Wolfgang Köster hat einen Verein gegründet. Er will den Bau eines Flüchtlingsheims verhindern.
Wir könnten vielleicht 20 oder 30 aufnehmen und die dann auch betreuen. Da sind sicherlich viele Bürger aus Bayreuth bereit, aber 120, also die Überforderung war die größte Angst.
Köster hätte nie gedacht, mal gegen eine Flüchtlingsunterkunft auf die Straße zu gehen. Er ist Grüne-Mitglied. Er und viele andere fühlen sich alleingelassen.
Da gab es ja in der Gemeinde schon Flüchtlinge in kleinen Rahmen, in Wohnungen. Und da haben die Menschen geholfen, denen bei der Bürokratie, beim Deutschkurs. Das sind lauter Sachen, da brauchen die Menschen, die ihnen helfen. Und bei 128 schaffen wir das nicht.
600 Kilometer weiter nördlich, Bremen. Amar Bilal flüchtete 2015 aus Syrien. Als Maler hat er sich hier in Deutschland ein neues Leben aufgebaut.
In 9 Jahren. Deutsch gelernt habe, den Ausbildung abgeschlossen und jetzt den Meister noch dazu. Ich bin auch selber stolz auf mich.
Unternehmer und FDP-Mitglied Peter Bollhagen ist auf Menschen wie Bilal angewiesen. Ohne Zuwanderer wäre sein Betrieb aufgeschmissen.
Ich habe 4 Syrer im Unternehmen, davon sind 3 echte Leistungsträger. Wenn Sie mir dann noch vielleicht meinen Afghanen, meinen Gambianer und vielleicht noch 1, 2 andere wegnehmen, dann kann ich meinen Laden abschließen.
2 Orte, 2 Geschichten. Die Reportage Was bewegt Deutschland? Eine Reise durch ein aufgewühltes Land. Migration, Wirtschaft, Krieg und Frieden, all das polarisiert.
Wir empören uns ja im Moment über sehr, sehr vieles. Und das schaukelt sich immer weiter hoch, auch durch die sozialen Medien. Und ich glaube, es wäre hilfreich, dann zwischendurch mal zu sagen, okay, wir atmen jetzt mal tief durch und setzen uns hin und setzen auch noch mal neu an im Gespräch miteinander.
Der Film ein Plädoyer für eine neue Streitkultur in unruhigen Zeiten, auch wenn es schwerfällt.
Mir fällt da eigentlich immer ein sehr schöner Vergleich ein. Den Mundgeruch haben immer nur die anderen. Und man riecht den Mundgeruch nie bei sich selbst. Und so ist das mit der Ideologie auch. Ja. Das heißt also, ich denke, wir müssen schon sehen, dass wir natürlich alle nicht die vernünftige Position haben.
Was bewegt Deutschland? Eine ganz persönliche Zustandsbeschreibung der Republik. wenige Tage vor der Bundestagswahl.
Die ganze Dokumentation Was bewegt Deutschland sehen Sie am Montag, am kommenden um 20.15 Uhr hier im Ersten direkt nach der Tagesschau oder bereits ab Samstag in der ARD-Mediathek. Und von den Themen, die Deutschland bewegen, zu den Zahlen, die die politische Stimmung im Land abbilden, im Deutschlandtrend. Heute veröffentlichen wir ja die letzte bundesweite Umfrage vor der Bundestagswahl in der ARD. Elneny in Köln, wie sehen denn die aktuellen Zahlen der Sonntagsfrage aus?
Ja, wir haben natürlich wieder gefragt, was käme raus, wenn jetzt schon am Sonntag Bundestagswahl wäre. Und wir haben es jetzt auch gleich im Verhältnis zum Ergebnis der letzten Bundestagswahl 2021 gesetzt. Gucken wir auf die Zahlen. Wenn jetzt schon am Sonntag gewählt würde, käme die SPD auf 14% im Vergleich. Das Wahlergebnis 2021 25,7. Ein regelrechter Absturz und mit Abstand das historisch schlechteste Ergebnis der SPD. Wäre das. Die Union wäre bei 32%, kann sich also verbessern im Vergleich zur letzten Wahl, wäre aber auch ihr drittschlechtestes Ergebnis. Die Grünen mit 14%, damals 14,7, ungefähr stabil geblieben. Die FDP stürzt ab, würde abstürzen auf 4%, dann wäre sie zum zweiten Mal nicht im Deutschen Bundestag vertreten. Die AfD käme auf 21%, das ist mehr als eine Verdopplung ihres Wertes von 2021 und das wäre ihr historischer Bestwert bei einer bundesweiten Wahl. Die Linkspartei aktuell bei 6%, würde sich etwas verbessern. Das BSW ist damals nicht angetreten, aktuell bei uns mit 4,5% bemessen und die anderen Parteien auch mit 4,5%, etwas weniger als damals. Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose. Sie bilden die aktuelle politische Stimmung in dieser Woche ab und knapp ein Drittel der Befragten sagt, dass sie noch nicht wissen, ob sie überhaupt zur Wahl gehen oder wen sie dann wählen würden. Das heißt, auch bei diesen Zahlen ist natürlich noch Bewegung drin bis zum Wahltag.
Und welche Koalitionsoptionen ergeben sich damit?
Ja, jetzt gehen wir mal in die theoretischen Rechenschiebereien. Wenn tatsächlich das Wahlergebnis am 23. Februar wäre, dann gäbe es rechnerisch die Möglichkeit einer Koalition aus Union und AfD. Das ist von der Union schon politisch ausgeschlossen worden. Rechnerisch möglich wäre auch eine Koalition aus Union und SPD bzw. Union und Grünen. Das wäre politisch möglich, würde aber sicherlich einige Diskussionen vorher noch nötig machen. Wenn jetzt andere kleine Parteien noch einziehen würden, zum Beispiel die FDP oder das BSW, dann könnte es für zwei Parteienkonstellationen schwieriger werden. Wenn FDP und BSW den Sprung in den Bundestag schaffen, dann können wir eigentlich nur noch über drei Parteienkonstellationen reden, wissend, dass Union-AfD-Bündnisse politisch ausgeschlossen sind. Und wir müssen dabei ja auch immer noch bedenken, dass tatsächlich auch die Union ja eigentlich ein Bündnis aus zwei Parteien ist, CDU, CSU. Also am Ende könnte es möglicherweise sein, dass sich tatsächlich vier Parteien insgesamt einigen müssen. All das werden wir am 23. Februar wissen und weitere Analysen und Zahlen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz bei tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für diese Zahlen nach Köln.
Danke, Ingo.
Welche Linie US-Präsident Donald Trump fahren würde, um wie versprochen den Krieg gegen die Ukraine beenden zu helfen, das hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Doch nun ist klar, die USA ändern den Kurs. Etwa mit einer Absage an eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder der Einschätzung, eine Rückkehr zu den Grenzen von 2014 sei unrealistisch. Zwar telefonierte Trump nach seinem Gespräch mit Wladimir Putin gestern auch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, aber die Sorge in Kiew und auch in Europa ist groß, dass bei möglichen Verhandlungen die Ukraine außen vor gelassen werden könnte. Die Reaktion in der Ukraine auf die neue Ausgangslage fasst Birgit Firnig zusammen.
Hier auf dem Maidan haben Ukrainerinnen und Ukrainer immer wieder für ihre Unabhängigkeit gekämpft. Die sehen sie jetzt gefährdet. Die Sorge ist groß, dass Russland mögliche Friedensverhandlungen für seine eigenen Ziele nutzen könnte. Es war illusorisch, etwas von Trump zu erwarten. Wir haben uns einer Illusion hingegeben. Jetzt sehen wir, dass das, was er versprochen hat, nur leere Worte waren. Denn wochenlang hatten viele Menschen in der Ukraine große Hoffnung in US-Präsident Trump gesetzt. Nun befürchten sie hier, dass ihre Interessen bei den geplanten Gesprächen zwischen Trump und Putin unter den Tisch fallen könnten. Es sehe nicht gut aus für die Ukraine. Trump und Putin scheinen eine Art Absprache untereinander getroffen zu haben. Trump konzentriert sich nur auf unsere Ressourcen. Und dabei verraten sie unser Land Stück für Stück. Und Präsident Zelensky nehmen sie nicht ernst. Der zeigte sich heute irritiert, dass Trump zuerst mit Putin gesprochen hatte. Es ist wichtig, dass nicht alles nach dem Plan von Putin läuft. Er will alles dafür tun, um seine Verhandlungen bilateral zu gestalten zwischen ihm und Amerika. Als souveränes Land werden wir keine Abkommen ohne uns akzeptieren. Ernüchterung auch bei dem ukrainischen Politologen Mykola Beliskov. Er ist überzeugt, dass die Trump-Administration vor allem auch eigene Interessen verfolgt. Die USA scheinen nur noch Vermittler sein zu wollen. Sie sprechen von Zugeständnissen beider Seiten, anstatt die Ukraine zu unterstützen. Und das ist nicht gut, denn in militärischer Hinsicht sind die USA unverzichtbar. Europa müsse sich auch bei den Verhandlungen einbringen, sagt Beliskov, und Russland müsse zur Verantwortung gezogen werden. Wenn wir jetzt einen Präzedenzfall schaffen, in dem ein nuklear bewaffnetes Land die Kontrolle über besetzte Gebiete übernimmt und andere Großmächte dem zustimmen, dann ist die UN-Charta völlig hinfällig und wir akzeptieren, dass Macht Recht schafft. Das ist nicht gut für die Sicherheit der ganzen Welt. Trump erklärte heute, die Ukraine werde an Verhandlungen beteiligt. Ähnliche Worte kamen auch aus Moskau. Doch Putin traut hier auf dem Maidan niemand.
Der Krieg gegen die Ukraine und Trumps Vorstoß werden natürlich auch das große Thema ab morgen bei der Münchner Sicherheitskonferenz sein. Bereits heute traf dort auch der neue US-Sondergesandte für die Ukraine und Russland ein, General Keith Kellogg. Und die stellvertretende Leiterin unseres ARD-Hauptstadtstudios, Anna Engelke, hatte da die Gelegenheit, ihn zur Zukunft der Ukraine zu interviewen.
Well, welcome. Now I can talk to.
Ich spreche mit dem Sondergesandten des US-Präsidenten für die Ukraine und Russland, General Keith Kellogg. Danke für die Möglichkeit zum Gespräch. Die gestrigen Telefongespräche von Präsident Trump, zuerst mit Präsident Putin und dann mit Präsident Zelensky, haben viele politische Führer in Europa überrascht. Welches Ziel hat Präsident Trump?
Er will, dass das Töten aufhört. Das hat er schon mehrfach gesagt. Sehen Sie sich mal die Ausgangsposition an. Das Ausmaß dieses Krieges heute in der Ukraine ist wie im Zweiten Weltkrieg. Diese Zerstörung. Sehen Sie, was in Mariupol passiert ist. Eine Stadt mit 500.000 Einwohnern, total zerstört. Das wäre in den USA eine Stadt wie Denver oder Atlanta. Natürlich bekommt man niemals genaue Zahlen. Und denken Sie an die Toten. Wenn Sie die russischen, nordkoreanischen und ukrainischen Toten zusammennehmen, dann sind es 300.000, 400.000, 500.000. Das sind Verluste von fast 1 Million. Präsident Trump sieht das Ganze aus humanistischer Sicht. Wenn man das Töten und diese Zerstörung stoppt, dann kann man sich hinsetzen und überlegen, wie die Zukunft aussehen kann. Aber zuerst muss man es stoppen, und das will er. Das stoppen und dann sehen, wie wir weitermachen. Aber erst muss der Kreislauf der Gewalt unterbrochen werden.
Gestern sprach Präsident Trump mit Wladimir Putin über ein mögliches Treffen der beiden, vielleicht in Saudi-Arabien. Wie sieht es mit dem ukrainischen Präsidenten aus? Finden Sie nicht, dass Zelensky einen Sitz am Verhandlungstisch haben sollte, genau wie Putin?
Ich glaube, darum hat er sich auch an Zelensky gewandt. Das wird wohl auch geschehen. Wir wissen noch nicht, wie das aussehen wird. Aber ich denke, uns ist klar, dass die drei Seiten miteinander sprechen müssen. Besonders die zwei Protagonisten, die Russen und die Ukrainer. Die müssen sich hinsetzen und reden. Und wir müssen Putin sagen, Sie können nicht sagen, ich will nicht mit ihm sprechen, also los. Nun, er hat gesagt, Zelensky ist kein legitimer Präsident, also werde ich nicht mit ihm sprechen. Aber das funktioniert nicht. Sie müssen. Und beide Seiten müssen etwas aufgeben. Beide Seiten. Man kann nicht in Verhandlungen mit einem fertigen Ergebnis reingehen. Das ist einseitig. Das ist allen klar. Alle stellen sich jetzt erstmal etwas in Pose, spielen das vor, was sie wollen. Und wenn die Verhandlungen beginnen, dann müssen die Posen zu Ende sein. Dann muss man sagen, okay, wir wollen wissen, wo ihre harten Verhandlungslinien sind, so dass wir zu einer abschließenden Friedensvereinbarung kommen können. Vielleicht in Stufen. Wir können von einem Waffenstillstand zu einem abschließenden Frieden kommen. Bevorzugt wäre natürlich ein Friedensabkommen. Denn Waffenstillstand funktioniert manchmal nicht, wie man an Minsk I und II sieht. Wir wollen sicherstellen, dass der Frieden festgezurrt wird und solide ist, sodass das nicht irgendwann wieder aufbricht, wenn jemand einen Fehler macht. Und wir hätten den Dritten Weltkrieg, besonders mit der NATO.
Soweit ich weiß, hat Präsident Trump in den letzten 24 Stunden mit keinem europäischen Führer gesprochen. Wenn man nun Europa auffordert, Verantwortung für die Ukraine zu übernehmen, und ihr Verteidigungsminister hat gesagt, dass die Europäer Teil der Friedenstruppe sein sollten und dass US-Soldaten definitiv nicht an der Friedenstruppe beteiligt sein werden, sollte man dann nicht Europa an den Vorbereitungen der Verhandlungen beteiligen?
Ich denke, das werden sie. Und ich lächle ein wenig, wenn ich das sage. Präsident Trump ist weniger als einen Monat im Amt und er arbeitet an vielen Programmen gleichzeitig. Immigration, der Haushalt und wir haben immer noch kein Kabinett. Darüber ist noch keine Abstimmung gewesen. Ich lächle also und sage, geben Sie ihm wenigstens einen Monat. Und der ist noch nicht vorbei. Es sind noch 8 Tage. Und er wird sich melden. Darin ist er sehr gut. Aber lassen Sie mich das mal umdrehen. Ich finde, wie ich schon öfter in den letzten Jahren gesagt habe, es ist Aufgabe der politischen Führer, das Telefon in die Hand zu nehmen und ihn anzurufen. Denn er hat so vieles vor sich und so viel zu tun. Und er nimmt ja die Anrufe an. Ich habe gesagt, rufen Sie ihn einfach an. Ich habe das Botschaftern in den Vereinigten Staaten gesagt. Das Beste, was sie tun können, ist, diesen Dialog einzurichten. Und er wird mit ihnen sprechen. Ich arbeite seit 2015 mit Präsident Trump und eine der guten Sachen an ihm ist, er ist bereit zu sprechen. Praktisch mit jedem und jederzeit.
Vielen Dank, Herr General. Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse.
Danke sehr für die Einladung.
Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat der Prozess um den tödlichen Anschlag von Mannheim begonnen. Ein 26-jähriger Afghane ist wegen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, aus islamistischen Motiven im vorigen Mai auf dem Marktplatz einen Polizisten erstochen und 5 Menschen verletzt zu haben. Im Landtag von Sachsen-Anhalt ist zum ersten Mal der Untersuchungsausschuss zusammengetreten, der sich mit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt befasst. Die Parlamentarier sollen klären, ob es Versäumnisse der Behörden gab. Auch das Sicherheitskonzept der Veranstalter soll untersucht werden. Nach den Rassismusvorwürfen gegen Bundeskanzler Scholz hat sich der CDU-Politiker Cialo zu Wort gemeldet. Der Berliner Kultursenator sagte, er empfinde es als herabwürdigend und verletzend, dass Scholz ihn als Hofnarren und Feigenblatt bezeichnet habe. Für einen Rassisten halte er den Kanzler jedoch nicht. Die Äußerung war auf einer privaten Geburtstagsfeier gefallen. Die Commerzbank hat einen weiteren Stellenabbau angekündigt. Bis 2028 sollen etwa 3.900 Arbeitsplätze wegfallen, die meisten davon in Deutschland. Damit will der Vorstand die Bank effizienter machen, um den Übernahmeversuch der italienischen UniCredit abzuwehren. Die Gewerkschaft Verdi trägt diese Strategie mit, wenn der Abbau sozialverträglich gestaltet wird. Auch Porsche streicht weitere Stellen. Vorstand und Betriebsrat beschlossen ein Programm, das bis 2029 den Abbau von 1.900 Arbeitsplätzen vorsieht. Das soll mit Altersteilzeit und natürlicher Fluktuation erreicht werden. Betriebsbedingte Kündigungen bleiben ausgeschlossen. In Dresden ist der Bombardierung der Stadt heute vor 80 Jahren gedacht worden. Am 13. Februar 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, hatten britische und amerikanische Luftangriffe Dresden fast komplett zerstört. Nach Recherchen von Historikern kamen dabei etwa 25.000 Menschen ums Leben. Am Abend bildeten tausende Bürger eine Menschenkette, um ein Zeichen für die Demokratie zu setzen.
Sie begann als Schaufenster der freien Welt. 1951 war das, nur 6 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Berlinale sollte den Blick weiten für das Publikum der in Sektoren aufgeteilten Stadt. Ein Blick in die Welt ist das Filmfestival in seiner fast 75-jährigen Geschichte geblieben. Kritisch, politisch, vielfältig. Über die Jahrzehnte weitete sich auch der Kreis der Zuschauer. Die Berlinale wurde zu einem der größten Publikumsfestivals der Welt. Griet von Petersdorf schaut zurück auf mehr als 7 Jahrzehnte Berlinale und auf die diesjährigen Festspiele, die am Abend feierlich eröffnet wurden.
Es ist nass, es ist kalt, es ist eng. Die Stimmung super. Also typisch Berlinale. So ist das also, wenn man als Festivalleiterin vorgefahren wird. Trisha Tuttles erste Berlinale als Chefin. Alle beobachten sie. Das geschenkte Bild lässt sie erstmal nicht mehr los. Menschenmengen, die liegen ihr ganz offenbar. Das letzte Jahr war fordernd. Jetzt bin ich aufgeregt und freue mich sehr, die ganzen Filme und die Filmemacher mit der Welt zu teilen. Das Erbe, das sie antritt, ist nicht ohne. Da ist einmal das Jubiläum, 75 Jahre Berlinale. 1951 ging es los auf Betreiben der Amerikaner. Man wollte zeigen, wie gut sich der Berliner Westen entwickelt. Trümmer und Glamour prägten die folgenden Berlinale-Jahre. Manches ändert sich aber nie. Die Frage, ist das Festival nun gut oder doch nicht?
Ja, meine Meinung ist im Ganzen positiv, aus dem einfachen Grunde, weil alle Leute immer meckern über Festivals und trotzdem gerne hinfahren.
Gegenüber Cannes und so weiter ist doch hier mehr der Film im Mittelpunkt und nicht der Skandal.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde es immer politischer. 1970 sorgte ein Vietnamfilm für einen Riesen-Eklat. Plötzlich sollte er nicht mehr gezeigt werden. Zensur hieß es erbost.
Verhoeven ist okay noch im Wettbewerb.
Nein, wir haben den Film aus dem Wettbewerb genommen.
Es war immer beides. Viel Glamour mit Weltstars und die Politik. Empörung letztes Jahr bei der Bärenverleihung. Es gab einseitige pro-palästinensische Solidaritätsbekundungen. Noch Wochen später wurde darüber diskutiert. Heute quasi die Gegenaktion. Erinnerung an den israelischen Schauspieler David Kunio. Seit 7. Oktober 2023 Geisel der Hamas. Eröffnet wird das diesjährige Festival mit dem Film Das Licht.
Wir sind eine typische deutsche dysfunktionale Familie, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht und sich einen Scheiß um den anderen schert.
Was beschwerst du dich über zu wenig Kuschelchen, zu wenig Nähe, zu wenig Geborgenheit? Ich bin nicht deine Mutti, Mann!
Tom Tückwer ist der Regisseur, Lars Eidinger der Hauptdarsteller. Und dass es bei den Dreharbeiten ganz schön zur Sache ging, das machte offenbar gar nichts.
Das war nicht anstrengend, im Gegenteil. Es war ein großer Genuss. Es war dann viel anstrengender für mich, wieder zurück in den Alltag zu finden.
Offenbar ein Trend, politische Botschaften farblich abgestimmt mit dem Outfit auf dem roten Teppich. Höhepunkt der Eröffnung, die schottische Schauspielerin Tilda Swinton bekommt einen Ehrenbären für ihr Lebenswerk. Gleich am ersten Berlinale-Abend, auch das ist neu.
Und wie preisverdächtig die Wetteraussichten sind, das zieht jetzt Sven aus dem goldenen Umschlag.
Ja, Ingo, das wird wahrscheinlich sehr individuell unterschiedlich bewertet, denn es gibt ja Leute, die mögen Schnee gerne, es gibt aber auch Leute, die mögen Schnee nicht gerne und insbesondere, wenn man Autofahrerin oder Autofahrer ist oder mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs ist, dann hat man einen natürlichen Abstand vom Weiß, was von oben kommt. So, nach dieser Vorrede möchte ich diese Karte zeigen und da geht es darum, was morgen früh an Schnee in verschiedenen Regionen Deutschlands liegt. Ausdrücklich habe ich hier die Bergregionen rausgenommen, weil wir da natürlich höhenabhängig sehr unterschiedliche Mengen haben. Aber wenn Sie mal hier gucken, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, runter bis in den Osten Sachsens, durchaus 5 bis 15 Zentimeter, aktuell in Görlitz beispielsweise 13, dann hier ein großer Bogen mit 1 bis 5 Zentimeter, auch im Südwesten, wie gesagt, außerhalb der Berge sind das die Schneemengen. Und jetzt gucken wir auf den 15-Tage-Trend, springen in den Westen Deutschlands nach Aachen. Hier ist die Kälte zu sehen, aber wenn Sie da weiter so hingucken, dann sehen Sie, zur nächsten Woche gehen die Temperaturen wieder deutlich nach oben. Nur jetzt sind wir mal wirklich im Winter. Dementsprechend in der Nacht vorsichtig sein. In der Nordhälfte, gerade hier von Niedersachsen bis Berlin-Brandenburg. Nach Süden wandern ist Schnee unterwegs, auch am Alpenrand. Und es geht morgen im Tagesverlauf zunächst so weiter. Dann wird das aber weniger mit dem Schnee. Der zieht sich zurück. Einzelne Schauer kommen von Norden nach. Der Nordosten schon etwas freundlicher. Auch der äußerste Westen und Südwesten. Also es gibt längere Lichtblicke. Die Nacht ist schon frisch. 0 bis minus 6 Grad. Und morgen im Tagesverlauf haben wir dann Werte, die meistens zwischen minus 3 und 2 Grad liegen. Und wenn man dann hier den Rhein erreicht, sind es auch mal 3 oder 4 Grad plus. Die Aussichten, der Samstag in der Südhälfte relativ freundlich, nach Norden mehr Wolken, nach kalter Nacht, schwach über dem Gefrierpunkt die Temperaturen, so auch am Sonntag.
Preisverdächtig, sag ich doch. Vielen Dank, Sven, ja, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire bei Extra 3.
Und die nächste Tagesschau sehen Sie um 0.20 Uhr.
Morgen begrüßt Helge Fuß Sie an dieser Stelle. Wir sagen für heute Tschüss.
Tschüss.
Und ja, bleiben Sie zuversichtlich.